Also ich meine, das ist eigentlich schon, denke das Positive, dass man im Studio irgendwo einen Keller aufnimmt, dass es keine scheiß Insekten hat und dort setzt das die mehr Fruchtfliegen als bei uns in der Küche. Ja.
Woher kommt das? Was haben die gestern beim Streaming da
gegessen? Hat sie dort schon gejagt?
Nein, ich weiß nicht. Ich habe mal das Glasse-Verpackung da rein, aber das ist...
Klasse. Ich habe mal kompostiert da hinten.
Ja, ich habe mal mein Kompost-Experiment gemacht.
Also herzlich willkommen zum Digitec-Podcast mit mir und Philipp Brüg.
Luca Fontana.
Und Simon Balissa.
Genau, wir haben das volles Programm und wenig Zeit, weil...
Weil wir am 12. Event fertig machen. Ja.
Und, Luca ruft den Risotto. Drum,
Was für ein Risotto? Wo?
Ein Safran-Risotto im Tepe de Tier.
Oh, siehst du jetzt?
Das siehst du jetzt wieder Fruchtfliegen!
Den komme ich aber mit dir gegessen, das ist gut, das ist super.
Das finde ich gut.
Ja, ist die Sorte gut gegen Kater?
Ja, ich kenne jetzt mal, wir haben gestern den Flugsimulator, da ist nämlich so euphorisches Bier gestern irgendwie und dann hat's noch, bin ich getreu im Motto, das wärmste Jäckli ist ein Cognacli.
Cognacli!
Habe ich dann noch irgendein Cognac, ist mir noch empfohlen worden und das ist einfach nicht, das ist too much gewesen. Dann.
Ein Cognac ist dir empfohlen worden, nicht
da, da ist schon der Titel oder von dem Podcast.
Ein Cognac ist...
Nein, einer, aber ich habe, weißt du, so klassisch durcheinander und dann kommst du vom einen zum letzten und so und denkst, oh ja, komm da und machen wir noch ein Pastis und so. Item, ja.
Item.
Es war wunderschön. Es war ein lauer Sommerabend, es war noch nicht Hitze, aber
nicht heute. Es
hat richtig perfekt gepasst zum Saufen.
Ah,
heute ist es schlimm, ja.
Ja, heute ist es schlimm. Ich muss auch schauen, welche Farbe eigentlich du hörst, gell.
Stimmt.
Okay. Genau, wir haben wieder ein volles Programm und das, wo wir vielleicht, ich weiß nicht, über was wir am längsten reden, aber Fortnite, Streit mit Epic gegen Apple und Google, da müssen wir sicher reden. Lord of the...
Die Fruchtflüge.
Ja. Lord of the Rings, Battle for Middle-Earth, gibt es ein Remake, Reforged, wie auch immer. Mhm. Dann Firewatch, das Game wird verfilmt über den Ryan Reynolds, hat seinen eigenen Streaming-Service. Netflix, The Last Airbender, reden wir. Xiaomi hat ein OLED-TV und einen transparenten Google und Samsung erhöht Updates. Dann haben wir noch mehr OLEDs, zwar von LG. TCL hat noch einen ganzen rassigen Soundbar. dann haben wir noch gute Serie gesehen, Highscore und Lovecraft Country und am Schluss hatten wir sogar noch Games, Flugsimulator, Avengers Beta. Echt? Ich kann schon was tun. Fürs Vorlesen haben wir schon einen Podcast gefüllt. Ja. Also komm, wir fangen an.
Speditiv.
Das Erste, damit. Genau. Ich versuche das mal ein bisschen aufzugleisen. Fortnite ist ja jetzt eben gekickt worden aus dem App Store bei Apple und dem Google Play Store. Und das...
Warum ist es gekickt worden?
Genau. Das Ganze ist ja so ein einstudiertes... ist ein bisschen, nicht ein Farce, aber... Leck, jetzt sind wir mehr Fruchtflüge. Nein, das Ganze ist so ein bisschen abgekartet. Geplant ist das Ganze gewesen. Epic hat das Update veröffentlicht für Fortnite und hat dann ein eigenes Bezahlsystem in der App. Und du hast dann wirklich gerade nebeneinander hast du gesehen, über Apple bezahlt, dann kostet irgendwie die V-Bucks oder die Ingame-Währung 10 Stutz. Und ihre eigenen haben es dann gerade einen Rabatt gemacht mit irgendwie 8. Und das verstoßt natürlich gegen ihre Shop-Richtlinie und dann ist eine Stunde gegangen und dann hat Apple es gekickt, ein paar Stunden später hat es Google gekickt. Und Epic hat direkt reagiert mit einem Lawsuit, dass er Klagen gegen die wegen ihren monopolistischen Stellungen.
Sie haben sich sogar aufs Kartellrecht
gestützt. Und eben, der Zeitpunkt ist natürlich nicht zufällig, weil die sowieso alle so ein bisschen unter der Beobachtung stehen, Apple und eben Google, weil sie ja wirklich so die Monopolstellungen haben. Die
sind ja schon eingeladen worden da vor irgendeinem Ausschuss da.
Auch
hat jetzt Tim Cook und Konsorten sich müssen rechtfertigen.
Genau. Und eben Apple, alle haben Statements abgegeben. Apple sagt, sie machen keine Ausnahmen für Fortnite. Das sind ihre Richtlinien. Epic wiederum kommentiert, sie wollen keine Ausnahmen, sie wollen das Ganze
sie wollen das über den Haufen schmeißen.
Der Kernpunkt von dem Ganzen ist, dass man muss, jeder, der eine App hat, ein Game hat, der muss im App Store und im Google Play Store, der druckt 30% von seinem, wenn es
Game... In-game, ja.
Von genau, wenn etwas für 10 Stutz, dann kannst du 7 Franken behalten, oder? Und,
Das ist einfach
ein Drittel
Die Ausgangslage, dass sie einfach logischerweise jeder fucking Kauf, wo irgendeine App
genau
getätigt wird.
Genau.
Genau. Egal welche.
Ja, genau, jede App, die du verkaufst und jede Ingame.
Wieso hätten die das können so programmieren und ist das in the first place überhaupt nicht in den Shop reingekommen?
Genau, sie sagen
durch und sagt, hey,
nein, das habe ich auch gelesen. Die haben das vermutlich können am Backend irgendetwas machen, wo sie nicht mehr immer alles müssen, möglicherweise von Apple und so prüfen lassen.
Dann haben sie dort eigentlich so eine Hintertür genutzt. Ja. Wenn ich jetzt komme und sage, ich mache eine App und dort drin kannst du dir etwas kaufen,
dann geht das gar nicht. Ja, genau. Vielleicht haben sie auch eine Sonderstellung, weil sie so gross sind. Und jetzt ist es so, genau, du kannst die App nicht mehr runterladen. Bei Google ist es natürlich ein bisschen anders. Du kannst die weiterhin, Epic hat ja am Anfang schon einen eigenen, wie ein Store gehabt, wo du dann, bei Google ist halt offen und dann kann man das separat runterladen. Irgendwann ist dann aber Epic auch eingeknickt vor ein paar Monaten und hat die App jetzt auch offiziell im Google Play Store angeboten. Hat dann auch Google kritisiert, weil halt, wenn du Apps einfach runterlässt, kommen ja die Warnungen von unbekannten Inhalten, das ist gefährlich und so. Mhm. Und
sie also haben gesagt, wenn die Apps außerhalb vom Google
Play Store runterlässt. Genau, du lässt die App wirklich direkt von der Epic Webseite ab und installierst sie dann.
Und dann meistens ist sogar so gesperrt, dass du gar nicht installieren kannst.
Du musst einfach den Hebel noch umstellen, dass du das erlaubst. Und sie haben einfach gesagt, all die Mittel, dass du wieder die Leute einschüchtern, dass sie das machen. Und sie sind dann wirklich müssen sagen, gut, dann tun wir es halt dort anbieten. Mhm. Aber genau, du kannst weiterhin dass die Version hast. Und bei Android hast du auch noch den Galaxy Store von Samsung Handys. Den kann man es auch runterladen. Ah. Bei Apple habe ich gerade auch noch gelesen, wenn du es mal runtergeladen hast, kannst du es unter deinen Käufen oder so, ist es noch drin, kannst du wieder runterladen. Aber es wird nicht updated. Mhm. Also du hast jetzt immer die alte Version.
Gut. Das ist natürlich bei einem Game wie Fortnite
genau, Killer, geht natürlich oder? Nicht.
Also, wo ständige Updates lebt.
Genau. Und eben, der Streit ist 30%. Epic hat ja darum auch den Epic Store gemacht auf dem PC. Bei Steam ist genau das Gleiche, haben sie auch kritisiert, oder? Die Konditionen. Weil Steam hat die Konditionen, Sony, Nintendo, Microsoft, alle verlangen die 30%. Das ist so Industriestandard. Dann hat Epic den eigenen Store gemacht, wo sie ja deutlich bessere Konditionen haben für Entwickler. Mhm. Und sie wollen eben auch, dass es so ist in diesen App-Stores. Und sie sagen eben, genau, die haben wirklich Monopolstellung. Ihr könnt es einfach verlangen und es ist einfach nicht gerechtfertigt, dass ihr 30% verlangt.
Ja, das ist einfach wie ein Kartell, oder? Irgendwie ein Bierkartell in der Schweiz oder so. Du kannst ja nicht, das sind jetzt Preisabsprachen, aber das ist eigentlich höchst, also zumindest in der Schweiz wäre es höchst illegal.
Ja. Also sie fordern zu Hause und sagen, der Industriestandard ist nichts anderes als Kartell.
Das ist
einfach
eine Absprache.
Und genau, die einen haben dann geschrieben, ja, aber wieso jetzt Apple und Google, oder? Weil sie kritisieren ja Sony, Microsoft, Nintendo offenbar nicht. Ist auch nicht ganz richtig. Ja. Sie haben es früher kritisiert, jetzt hat ja zum Beispiel gerade Sony 250 Millionen in Epic investiert, dann machen sie die Unreal Engine Demo, die kommt ja auch von Epic. Dort sind sie auch mit denen verbandelt. Hat der Tim Sweeney, der Chef von Epic, hat, glaube vor zwei Jahren mal eben gesagt, bei den Konsolen sieht es ein bisschen anders, weil die haben ein viel grösseres R&D und Entwicklung in die Hardware. Mhm. Oder? Und klar, kann man natürlich schon auch argumentieren, Apple muss ja auch ein iPhone entwickeln, aber vielleicht das finde ich jetzt schwierig zu vergleichen. Ich glaube, es ist einfach mal so, der will es natürlich schon überall anders haben, aber jetzt fangst du halt mal irgendwo an. Und dann muss man schon einmal kurz sagen, also es ist nicht so, Epic sind nicht der Heilsbringer und die Gute. Das sind alles Firmen und keiner schafft in deinen Interessen. Aber was unbestritten ist und was man von den Entwicklern gehört, logisch begrüßen die das. Für die ist es besser und es wäre dann auch für uns als Konsument besser, glaube ich, weil wenn mehr Geld an die Entwickler fließt, dann wird schon potenziell die Qualität der Games besser.
Hoffen wir es. Also ich meine, Epic hat jetzt im Falle von Fortnite haben sie es natürlich gut eingefädelt, oder? Sie haben das schön gezeigt, wie es günstiger wäre, wenn du es über sie würdest kaufen, oder? Um auch die Leute mobilisieren. Im Moment sind ja...
Ist zwar nur eine Aktion gewesen, aber sie könnten es natürlich...
Ich habe gemeint, es sei sogar permanent. Also, dass die V-Bucks, oder wie das heisst, dass wenn du es über eben Epic nimmst, dann ist das permanent günstig. Nicht einfach nur eine Aktion, sondern einfach wirklich zum sagen, schau, so wäre es, wenn du über uns würdest. Also, sie haben natürlich jetzt Google und Apple schön als Bösewicht angestellt.
Natürlich.
Und Game, und du liest auch im Internet, also all die Leute, die es gamen, sind natürlich voll auf der Seite von Epic.
Es ist Hashtag Free Fortnite haben sie natürlich inszeniert.
Ja, ich meine, es ist natürlich geil, dass sie jetzt einfach rausgenommen worden sind. Das ist das Beste, was Epic kann passieren. Und das Schlechteste für Apple und Google, oder?
Ja, und Epic, also ich meine, es ist glaube ich offensichtlich, dass Epic genau auf das spekuliert
hat. Die haben
genau
gewusst, was sie da machen. Das wäre ein Sturm im Wasserglas, wenn die App nicht runtergenommen worden wäre, sondern irgendwie einfach sie irgendwie einen Riegel dort geschoben bekommen hätten oder so. Und dann hätte Epic dann, wenn Epic das selber von sich aus hätte ich zurücknehmen müssen, oder? Wenn dann wäre Epic wahrscheinlich kommt, hätte ich gesagt, ja, ja, okay, wir dürfen die V-Box nicht für das anbieten und wäre dann wahrscheinlich irgendwie selber aus dem Game raus. Und dann hätte ich gesagt, nein, wir machen nicht mehr Apple und Google Play Store. Und dann bist du natürlich ganz, das ist ganz ein anderes, ja. Eine ganz andere Geschichte dann, oder? Eine ganz andere Erzählung. Weil dann ist Epic so, wir dürfen das nicht und darum machen wir es nicht. Und während jetzt, wenn die sie verbannen, dann hast du wirklich einen Film, kannst du drauf zeigen.
Genau. Google, Apple. Absolut, absolut. Sie hat das so genau so inszeniert und dann irgendwie wirklich, ist es ein paar Stunden gegangen oder so. Nachdem sie unten waren, sind die, also die Anklageschriften losgegangen. Also
ja,
es ist wie
direkt
so,
geschickt. Ja.
Ja. Es ist wirklich vorbereitet.
Mit dem Abnehmen.
Mit Drehbuch alles vorbereitet. Ihnen geht es wirklich darum, dass. Für sie ist super, sie haben das genau so. Weil sie genau das bekommen.
Vor allem mit der lustig auch. Also ich finde ehrlich gesagt den ganzen Plan von Epic, ich finde es jetzt noch witzig. Die einen finden ihr das ganze Gehabe jetzt irgendwie unsympathisch. Sie haben ja auch noch dann den Werbespot, wo Apple damals gemacht hat, Super Bowl-Werbespot, der 1984 parodiert, haben sie wiederum parodiert.
Also, zum sagen, dort hat Apple eigentlich gesagt, oh, wir wollen, wann haben sie das gemacht? Es ist eigentlich darum gegangen, dass Apple sagt, wir wollen nicht so werden.
Apple hat Microsoft dort verarscht, dass sie sind so, Apple ist der Befreier oder, von dem Microsoft-Konzern. Monopol. Genau. Und jetzt macht Apple Epic genau das Gleiche. Ich finde das sehr lustig. Ja, sie haben den Clip dann gezeigt in Fortnite. Ist ja klar, dass die meisten Gamer keine Ahnung haben, keine Referenz haben.
Ja, ich finde es 12-Jährige.
Ich finde es trotzdem witzig. Ich finde ehrlich gesagt auch die Strategie, glaube ich, dass die. Die einen kritisieren das Vorgehen, dass man die Spieler mobilisiert. Weil das machen sie jetzt die eigentlich als die Waffe von Epic, sind vor allem die Spieler. Ich muss einfach sagen, ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was funktioniert.
Nein, und das ist auch super. Ich bin nicht voll auf der Seite Epic, weil ich meine, das kann nicht sein, dass du 30% als Industriestandard abtust. Und ich verstehe,
und vor allem
das
so
mit
das
Sony und so, Konsole ist wirklich nochmal etwas anderes, oder? Weil die haben, wenn du eine Konsole kaufst, dann zahlst du 500, 600 Stutz und das ist dann viel Geld für die Leute. Wenn du ein fucking iPhone kaufst, noch eine Tisch ist jedes Jahr ein Tausiger raus. Das kannst du mir dann auch nicht bieten, dass die irgendwie für Forschung und Entwicklung und so. Weißt du, was ich meine?
Also ich find, 30%
das
ist.
Muss man, ich meine, wenn Sony 30% oder Microsoft 30% verlangt, okay, aber nicht. Das ist ihr wie so das Nescafé-Kapselsystem.
Es ist wirklich enorm viel. Also es ist wahrscheinlich
ihre
Marge. Es ist wahrscheinlich ihre ganze Marge, oder?
Ja, also. Es ist viel, aber es ist einfach ihre Marge und mit dem finanzieren sie sich. Da finde ich das nicht. Aber es ist auch viel. Ja. Und wenn dann nachher eine Apple und Android
Nein, eben.
Auch mit 10% machen die, das ist eine Gelddruckmaschine, auch mit 10%.
Und weißt, nichts machen, und vor allem, nichts. Das Ding ist, also, bei Steam zum Beispiel, die haben dann nach dem Epic Store gestartet, dort haben sie angefangen, auch Ausnahmen zu machen. Mhm. Jetzt haben sie für die grossen Firmen gibt's jetzt auch bessere Konditionen. Das ist eigentlich ein totaler Witz. Und Apple wiederum.
Für die grossen
und Apple hat auch schon eine Ausnahme gemacht für Amazon.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich mit...
Die haben bessere Konditionen für ihre, ich glaube, Amazon Prime oder so. Weil, genau, die haben ja das Gleiche. Die haben ja auch Shop und verkaufen ihre Videos.
Digitech. Das wäre meine nächste Frage, wenn du Digitech nimmst, unsere App. Oder Amazon Prime.
Ah, das
oder
ist nicht, nein, aber...
Reden wir da von etwas anderem?
Ja, weil du dort über die Webseite das eigentlich abwickelst, oder?
Ja.
Du zahlst dort... Also aber
Epic tut doch genau auf das quasi irgendwie beharren und sagt, wir sind nichts anderes als Amazon. Wir verkaufen unsere Produkte halt...
Apple macht keine Ausnahme, eine offizielle für Amazon, das hat man glaube ich einfach herausgefunden.
Aber weißt du, es geht nicht um Abokosten, wo Apple quasi der Mittelsmann ist und über Apple abgewickelt wird und so die in-game bezahlt.
Genau, Digitech ist einfach ein sozusagen ein Web-Client und du bist du immer noch über die Webseite
Das ist ein anderes Ding. Eigentlich darfst du das nicht machen, du darfst nicht einfach ein App machen, wo eigentlich quasi ein Rapper ist für Webseiten. Genau aus dem Grund, oder? Also das heisst, das wird, ich glaube, wir sind dort schon, unsere App wird wahrscheinlich dort schon sehr beobachtet.
Ich wüsste aber ehrlich gesagt wirklich nicht bei den... ich weiß nicht genau, wie das läuft bei den... Ach shit, das ist noch eine gute Frage, aber es ist garantiert dass Digitech sicher nicht 30% von der Verkäufe
hat. Ja eben, das wäre
doch... Hätten wir gar keinen Job mehr.
Das kann ich
euch... Hast du das vergessen?
Ich habe die App ich müsste mal wieder, ich mache natürlich meistens selber direkt über die Webseite. Ich glaube wirklich, weil es ein Webrapper ist, wird das ganz normal gelöst über die Seite und dann ist aber das nicht die, das Gleiche. Genau, dann ist das eben nicht das Gleiche, wie wenn du eine App hast mit In-App-Payments und
ja, so. Ja, weil dort wird Zahlung auch von Apple, über Apple abgewickelt.
Ja. Also Apple zwingt doch die Leute. Aber, oder wenn genau, ja eigentlich
sie sind der Mittelsmann für das und sagen ja.
Und sie nutzen ihre Kraft, ihre Stärke, dass du sagst, ja, wenn du eine App entwickelst und du willst, dass es irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Leute auf ihrem Handy herunterladen, dann musst du sie aus dem Play Store anbieten. Dann nützt es. Und das nutzt sie aus, um dann ihre Konditionen aufzudrucken und sagen, ja, du musst 30% von deinem Umsatz da abgeben. Und 30% von denen ihrem Umsatz ist wahrscheinlich mehr oder weniger die Marge.
Hast keine Alternative.
Ja,
übrigens, genau. Gerade noch etwas anderes.
Und dann sind wir eben bei Monopolstellung ausnutzen, Kartellrecht. Und da sind wir dann tief im juristischen Wirrwarr.
Genau, der eine oder andere Punkt ist auch noch, Apple hat Epic iOS die Development Tools entzogen. Also das heisst, alle, die Unreal Engine brauchen, können jetzt nicht mehr entwickeln auf iOS und iPadOS und so.
Das ist krass. Und das sind nach irgendwie 6-7 Jahren, haben sie da gross angekündigt, Unreal Engine auf dem
ich das richtig, so habe ich das verstanden. Ja, die haben ihnen die Entwicklungs... Genau. Das heisst, kannst du jetzt vermutlich einfach entwickeln, kannst du vermutlich noch, aber vermutlich kannst du dann wie nicht... Wie sagen wir, wenn es... wenn es noch rausspielen willst, ich bin kein Entwickler. Aber, ja, weißt du, kannst ja logisch, wie es die App wirst du noch haben, weißt du, die Entwicklungstools wirst du noch haben, es wird sicher nicht mehr updaten und kannst vermutlich noch
nicht fehlen, dann irgendwelche Schnittstellen.
Ja, so meine ich irgendwie, genau.
Und kompilieren.
Mm. Ja, irgendwie sowas. Oder?
Ja, ja, klar. Mit unserem Programmieren halber. Haben wir uns jetzt da schnell.
Aber so, wenn ich das verstanden habe, ist dann wie die Unreal Engine eigentlich dann nicht mehr brauchbar für Neuentwicklungen für iOS und so.
Das ist das ist jetzt aber auch wieder so ein Krieg, wo gut ist, dass der Epic den anzettelt.
Die haben halt auch Geld, oder?
Und die haben Geld im Hintergrund und ist eben auch, ist nach wie vor auch eine Gelddruckmaschine. Eben, wie du gesagt hast, die Lieben sind jetzt die eine. Es ist auch mal gut, dass man Gottverteile denen einfach auf die Finger hat. Und das ist, glaube ich, schon ein, also ich meine, das, wenn jetzt das irgendeine Schweizer App wäre, oder sogar die beste Schweizer App, sagen wir, die SBB-App würde sich zurückziehen, dann würden beide einfach lachen, oder? Aber da kommt Fortnite, wo jetzt irgendwie gekickt wird. Das ist schon das Ding.
Ja. Das ist schon das Riesige. Und vor allem, wie gesagt, sie argumentieren ja, weißt, sie schützen da, sie liefern dir die gute Qualität und so, oder? Und müssen sie irgendwie die Kontrolle wahren und so. Aber ich meine, schau, der Scheiß, wo in diesen beiden Shops ist. Auch im verdammten App Store. Da ist so viel Trash drin und mit dem gleichen Argument haben sie ja Google Stadia und xCloud auch ausgeschlossen, weil sie die Qualität nicht aufrechterhalten können. Hey, wir werden es sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie der Streit wird ausgehen.
Vielleicht noch schnell zum Abschluss, Rande Spotify ist ja auch da, statt voll hinter Epic, weil sie sagen natürlich, ja, wir müssen 30% abgeben und Apple Music, natürlich wo eigentlich nicht. Konkurrenzprodukt ist, muss natürlich nicht an Apple abdrucken und ist das auch wieder ausnutzen von...
aber auch wieder, das ist eben der, oder? Wenn du Spotify über Apple abonnierst, musst du 30% abgeben. Aber ich habe Spotify über Spotify abonniert und dann drucke ich ja nicht noch 30% nehmen ab, oder?
Nein, aber es ist, wenn du es dort drin löst, oder?
Naja, das ich aber zwei, drei Abos dort drin.
Aber apropos nicht der Heilsbringer oder die guten Spotify, oder? Die werden auch immer ständig kritisiert, dass sie den Künstler zu wenig abdrucken. Yeah. Hast du gesehen? Es sind alles Unternehmen, die
am Schluss ihre Aktionäre befriedigen, damit ihre Aktienkurs steigen. Die müssen nicht mal Gewinn machen, die Aktie muss steigen und dann sind alle zufrieden. Das ist schon absurd. Ich muss
sagen, einen Checkpoint setzen. Checkpoint. Gut. Genau. Das nächste... falscher Knopf. Das nächste... nein, nur das Mini-Thema, und ich einfach kurz wollte sagen. Lord of the Rings Battle for Middle-Earth, das ist vor 16 Jahren oder so, ist der erste Teil, so eine Echtzeitstrategie im Herr-der-Ringe-Universum ist das gewesen. Ich habe es mega geil gefunden. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es hat EA gehört, die dürfen ja gerne Zeugs nachher dann einfach sterben lassen.
Vor allem, sie haben ja überhaupt, glaube ich, alle Lizenzrechte vom Herr der Ringe Universum, Filmuniversum. Das hat ja das...
Filmuniversum.
Genau.
Und jetzt gibt es einfach so einen Fan, also das heisst den Reforged, und die haben das in Unreal Engine 4 haben die das nachgebaut. Das sieht mega geil aus, wirklich. Und die suchen jetzt einfach aktuell Leute, die mithelfen, die 2-3 Stunden Zeit haben pro Woche. Ich fände es mega geil, weil es scheint...
Hast du keine Zeit?
Ich hätte keine Zeit und kein Können.
Ich wollte sagen, weder Zeit noch die Fähigkeit.
Das hängt, ja, wirklich nicht.
Aber das Ego.
Ja.
Dann haben wir, wie lange geht es, bis das irgendwie verhindert wird von ihr?
Auch das weiss man nicht, ja.
Also weißt, sind die Filmrechte noch bei EA? Weiss man das? Sind die irgendwie?
Ich habe eben auch gemeint, Warner Bros. Steht auch noch irgendwie Finger drin, kann nicht?
Ja, ich bin jetzt, ja eben,
Warner,
weil seitdem das Ganze, ja, seitdem New Line da ja irgendwie fast bankrott gegangen ist und dann irgendwie von Warner Bros. Gekauft wurde, ist das ein bisschen wieder, bin jetzt auch nicht auf dem aktuellsten Stand von den Dingen, aber zum Beispiel der, wie heißt das andere, das wo ich immer so geil finde, das Shadow of Mordor.
Ist das Warner Bros.?
Ist auch Warner Bros. Und, aber nicht, ist nicht EA, soweit man ist.
Nein.
Von dem her, glaube ich, sind die
Filme. Nein, die gehören ja AT&T, glaube ich. Das ist ja gerade kürzlich ist darum gegangen, hat es Gerüchte, dass die zum Verkauf stehen, die ganzen Marken, Batman und so. Mm. Und dann haben sie gesagt, nein, sie wollen die doch nicht verkaufen. Ja, ja. Vielleicht haben sie einfach mal schauen, ob das etwas wert ist.
sicher etwas wert, aber bevor Disney irgendwie dort rein...
Wochenende übrigens wird endlich das neue Batman offenbar vorgestellt.
Also neues.
Das neue von Warner Bros. Das, was irgendwie seit einem Jahr so beknackt teaser.
Also das neue, also was
das Game, oder? Ja, von den Arkham Dudes.
Ah. Das letzte ist, welches war? City.
Knight, glaube ich. Arkham Knight. Ja, weil City war nicht das letzte. City war das zweite.
Es hat 3 gegeben, oder?
17. Nein, es hat 4 gegeben, aber das eine, das Origins, war nicht von Rocksteady. Ah, ich hatte dem ein Durcheinander im Fall. Es kommt einmal ein neues.
Ja, aber es hat 3 gute gegeben und eins, wo.
Ja. Ich habe noch Halo Infinite, haben wir eigentlich letzte Woche wollen besprechen, dass das verschoben worden ist. Dem muss man eigentlich nur dazu sagen, ich finde es noch recht krass, dass denn die neue Konsole, die neue Xbox, hat eigentlich kein Launch Game.
Ja, ich finde das
richtig. Keins von Microsoft selber.
Ist das so?
Ja. Sie haben Gears Tactics. Ich glaube, das Einzige. Und das ist ja schon draussen
auf dem PC. Das Lachen!
Das ist ja schon draussen auf dem PC.
Ja, eben.
Und das ist noch krass. Die heisst eigentlich ein kein First-Party-Game.
Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem von unseren ersten Podcasts erwähnt. Ich finde das, heftig. Ich finde das krass. Also,
aber ich glaube, das zahlt. Das haben wir schon x-mal diskutiert. Das zahlt auf ihre Strategie. Dass das einfach nur ein Gerät ist, wo du ihre Games drauf spielst. Egal. Für sie ist das nicht so wichtig. Das ist nicht mehr so wie früher. Oh yes, da Konsole mit. Du bekommst noch 5 Discs dazu mit Launch. Games, sondern es ist einfach, das ist ein Gerät, wo du unsere Games drauf kannst spielen.
Kurzfristig sieht es einfach nicht geil aus, ist klar.
Ja, aber das ist ein Vierteljahr und dann haben wir das vergessen.
Okay.
Das ist
oder ein halbes Jahr.
2020 bis
nächsten
Sommer reiht kein Hahn mehr danach. Also, ich meine, kenne den Launch-Titel von der PS4.
Nein, die sind alle scheiße.
Nein, aber es geht darum, dass du am Anfang wahrscheinlich kaufst entweder das eine oder das andere und auf dem bleibst dann bis zu der nächsten Generation.
Ja, aber eben, ich weiß keinen Launch-Titel mehr von der Xbox.
Aber PlayStation kaufen die auch nicht, sehr viele die nur wegen dem Spider-Man.
Ja, nein, aber ich kenne, weißt du?
Ja, ja. Nein, ich sage, mach ich schon, das Ryzen.
Horizon Zero Dawn.
Nein, das von der Crisis Macher, weißt du, das Römer-Game.
Rise.
Nein, die sind alle immer scheiße.
Das Rise ist aber, glaube ich, sogar noch gut.
Das ist okay.
Im Nachhinein ist es noch ein. Ja, das stimmt. Das ist
hey, merke Zeit.
Bitte.
Der nächste.
Der ist noch eine fundamentale Diskussion über Launch-Titel wollen runterbrechen.
Oh, aber das machen wir mal. Das schreibe ich mir aus. Gutes Thema. Games von Konsolen. Das ist schon ein gutes Thema. Also, Firewatch wird verfilmt. Das ist ein sensationelles, geiles Adventure-Game gewesen von der Campo Santo. Die sind mittlerweile gekauft worden von Valve. Haben dann noch mitgeholfen. Am Half-Life Alyx haben die mitgeschafft. Ihr anderes Game ist dafür jetzt ein bisschen pausiert. Jedenfalls, wirklich ein cooles Game, wo du in so einem Wyoming-Nationalpark bist, du halt der Feuerwächter.
Und man sieht es auf den Türmen.
Aussichtstürmen. Mm. Wirklich mega geil. Und jedenfalls verfilmen sie es. Der Blindspotting-Producer Snoot Entertainment. Blindspotting habe ich gesehen, das ist ein ganz geiler Film. So ein politischer. Bin jedenfalls gespannt. Ist jetzt nicht irgendwie...
Ist das ein bisschen Horror-Genre oder was ist
nein,
das?
Nein. So ein bisschen Sommer... bisschen unheimlich manchmal, aber eben, du bist eigentlich der Feuerwächter und erkundest dann halt die Wildnis und dann findest du Spuren von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie unerlebt gecampt haben oder das Feuer gemacht haben. Und dann hat es eben noch so ein bisschen Ganz leichte, unheimliche Sachen, aber es ist alles im Reellen.
Ah, okay.
Und, aber es war einfach ein mega schönes Game gewesen und ich glaube, das könnte
auch so ein bisschen... Ich habe gespielt und immer mega Bock gehabt drauf, ja. Aber irgendwie so ist es in einer Zeit rausgekommen, wo ich irgendwie zu viel zum Game kann. Mhm. Kann man
heute noch... Mega, ist auch mega schön. Mega
ja.
Schön.
Ist nicht so lang.
3-4 Stunden oder so. Ja. Sieht mega schön aus, einfach zum Gamen, mega und einfach viel gut. Gut viel, wollte ich ihm sagen.
Gut viel.
Gut viel. Gut viel Hunting.
Dann haben wir hier den Ryan Reynolds. Genau, wie erklären wir das?
Ryan Reynolds.
Sein Pseudo-Streaming-Service.
Sein Pseudo-Streaming-Service, was vielleicht sogar nur noch bis das Wochenende gibt. Man weiß es nicht genau. Der Ryan Reynolds hat jedenfalls vor kurzem auf Twitter gross angekündigt, auf seine eigene Art und Ryan Reynolds Art und Weise. Jedes grosse Tech-Unternehmen braucht seinen eigenen Streaming-Service. Und er als Miteigentümer von Mint Mobile, ein US-amerikanischer Provider von Mobilfunknetz, hat gefunden, ja, dann brauchen wir auch einen Streaming-Service und haben entsprechend Mint Mobile Plus ins Leben gerufen. Und
wichtig ist, dass das Plus noch drin steht.
Das Plus ist noch drin steht. Und wichtig an diesem Streaming-Service ist, es hat über 80 Minuten Ryan Reynolds drauf. Das heisst, ein Film von Ryan Reynolds in 2003er DVD-Qualität.
Ja, das ist die beste Qualität.
Aber du kannst es gratis schauen. Und, und er präsentiert das Schöne im Trailer, also optisch gesehen aus wie Disney Plus, einfach in grün. Und du hast auch all die verschiedenen Kacheln mit auch schön unterteilt in Original, Original, Unoriginal, Original, Kind of Original.
Und einfach alles nur der gleiche Film.
Und es ist immer, du hast immer die Kacheln mit verschiedenen Covers, aber es ist immer der gleiche Film. So einmal als Thriller, einmal als Action, einmal als Romantikkomödie. Aber es ist immer so ein verdammt durchschnittlicher 2003er Ryan Reynolds Film.
Nein, nein.
Und er hat gesagt, er hat den Inhalt beschrieben,
ja, it's, so geil,
it's foolproof. Gut. Also es ist, wortwörtlich übersetzt, es ist idiotensicher, ja, aber egal, der Film heisst foolproof.
Es gibt auch verschiedene Cover. Einmal sieht es aus, als wäre es irgendein Actionfilm. Also, eines ist ein Rom-Com.
Aber es ist ein neuer...
Ist ein so geil.
Aber es ist ein neuer Film.
Nein, es ist ein 2003, ein uralter, der richtige Durchschnitts-2003er Film von Ryan Reynolds, den er mitgemacht hat. Und,
ich meine, optisch einfach... Gibt er nur deine Scheißqualität von seinem neuen Film raus?
Nein, das wäre auch lustig gewesen. Hat wirklich einfach so, nein, er hat wirklich einfach irgendeinen Film genommen, den er mal mitgemacht hat, 2003, okay. Irgendwie auf IMDb hat er 6, immerhin doch 6 von 10 Punkten. Geil. Und er hat einfach gefunden, ja, wir tun das jetzt online. Ja, und es ist, teasert das schön mit über 80 Minuten Ryan Reynolds.
Ist das der Deadpool-Schauspieler?
Ja, da, genau, der Ryan Reynolds ist der Schauspieler von Deadpool.
She's all dead. Kennst du vielleicht eher.
Ist jedenfalls ein grossartiger PR-Stand für seine Firma Mint Mobile. Es ist eigentlich wirklich nur Werbung für sie.
Ja, und läuft, ja, sicher. Aber geil, eben so Zeug, so Zeug musst du machen. Sonst,
musst und er sagen, kann das.
Das beste Netz haben viel.
Genau. Das stimmt, alle.
Der Roger Federer als Werbefigur auch.
Ja, das ist
und das
ja.
Sage ich als Digitec Mobile Benutzer von Sunrise. Übrigens, Sunrise wird ja da übernommen von...
Ist jetzt schon definitiv?
Das sollten wir eigentlich immer im Podcast besprechen.
Aber es ist schon mega lang, dass man das weiss.
Nein, Sunrise hat UPC wollen kaufen und dann ist das ab. Nicht gemacht. Und jetzt ist umgekehrt. Jetzt wird UPC
Sunrise. Darum habe ich gefunden, das ist doch gar keine News. Jetzt ist es umgekehrt.
Nein, es ist umgekehrt. Sie haben einfach den Old Switcheroo gemacht. Also die UPC Muttergesellschaft jetzt.
Ja, die ist ja riesig.
Ist riesig. Und Sunrise hat ja einfach das Business von der UPC in der Schweiz rauskaufen. Damals. Ja. Und sind, glaube ich, entweder sind sie von der Wettbewerbskommission zurückgepfiffen worden oder haben irgendwie, dann ist der Deal nicht stand gekommen. Und jetzt werden sie es umgekehrt.
Das ist wie das Affenschwanz-Spiel. Jetzt ist der Schwanz abgerissen,
nachher
der
Schwanz abgerissen. Ja, wirklich. Und natürlich ist jetzt, da muss die Wettbewerbskommission auch drüber und so, aber das könnte schon passieren.
Okay.
Was dann mit Digitec Mobile passiert, das...
Sehen wir
ja gut, das ist einfach ein Dienstleistung, also da wird nichts passieren. Aber,
nein, da wird sicher nichts passieren. Ich hoffe eher, dass wir irgendwann mal auf Swisscom umsteigen.
Ja, du kannst vergessen, die Verhandlungen haben sie sicher geführt, das wäre schon das Geilste. Aber Swisscom sind irgendwie, ich meine, dann musst du Wingo machen, das ist ja eigentlich das geilste Angebot auf dem Swisscom-Netz. Also für uns, für viele Nutzer von Daten und wenig telefonieren, so wie ich bin.
Ja.
Wow. So okay, komm, wir bleiben gerade bei Streaming-Diensten, so eben Netflix, die Last Airbender, die Live-Action-Serie, das hat sie ja auch News gegeben.
Haben die eigentlich mal geschaut, die Anime-Serie?
Das ist grossartig,
oder? Ja,
also, nein, nie.
Sensationell gut.
Auf Deutsch, glaube ich, unter Avatar, irgendetwas, bla bla bla, in Englisch
The Last Avatar, The Last Airbender.
Avatar, The Last Airbender.
Hat es auch schon mal einen Live-Action-Film
gegeben? Hat es mal einen Live-Action-Film gegeben, genau.
Wie heißt er?
Shyamalan. M. Night Shyamalan, der Master of keine Ahnung was.
Irgendwie der ist Master of gar nichts. Der hat einfach mal einen Film gemacht, der ein komisches Handy hat und darum wird der.
Das ist
ein Living Mean, Mann.
Der Sixth ist grossartig. Aber sorry, wir sind am Abschweifen. The Last Airbender. Eben, die für mich eine der grossartigsten Anime-Serien ever. Ja. Seit 2 Jahren, also Netflix ist seit 2 Jahren an einer Live-Action-Verfilmung in Serienformat dran. Und das zusammen mit den 2 Schöpfern von The Last Airbender, vom Anime. Ihren Namen habe ich aufgeschrieben in den Notes. Ich kann sie mir nicht merken. die News ist, die 2 sind abgesprungen vom Projekt, weil sie haben gefunden, sie werden ihre kreativen...
Michael Dante, Di Martino und Brian Konietzkos.
Voilà, danke. Es ist eigentlich eine Anime-Serie, jedenfalls vom Stil her, aber es ist eigentlich von Nickelodeon gemacht worden. Aber ich finde es trotzdem, also trotz alledem, ich finde es großartig.
Die sind abgesprungen jedenfalls.
Die sind abgesprungen und das tut The Last Airbender-Fans mega beunruhigen, logischerweise, weil eben, wie du vorher gesagt hast, wir erinnern uns an eine Verfilmung. Eine brutal schlechte Verfilmung, die quasi die ganze erste Staffel in einem 90-Minuten-Film zusammenfassen wollte. Und dort sind die Schöpfer eben auch schon abgesprungen, irgendwann mal
im Fernsehen. Kein Punkt haben sie getroffen.
Nichts.
Nein, ich habe das ist so, das ist ein mega Hype
gewesen. Wirklich so.
Film und dann
ist er total. Einer von
der größte Verriss je.
Total.
Und vor allem hier auch wieder, also, wegen kreativen Differenzen sind sie weggegangen.
Genau, und das macht natürlich die Fans beunruhigt, weil eben nach dieser Verfilmung sind sie eh schon ein bisschen brennt und haben das Gefühl, ja gut, solange die Schöpfer dabei bleiben bei Netflix, ist das eine gewisse Garantie, dass auch die Garantie, dass die Qualität wird sein. Jetzt, wo die abgesprungen sind, befürchtet man natürlich ein neues Fiasko. Wer wird am Schluss recht haben, werden wir sehen. Also die Serie wird weiter produziert, auch ohne diese beiden. Und ja, ich glaube, die grosse Herausforderung wird sein, dass man einfach wirklich die Vorlage ist, ich sage mal, perfekt, wie sie ist. Und egal, was du verfilmst, ist die Frage...
Wie viele Staffeln von dem Anime gibt es?
3.
Ah, nur?
Staffeln.
Also das könnte man eigentlich, das ist überschaubar.
Oder
3 ja. Oder 4? 3. Nein, 3. Es gibt ja 4 von diesen Airbending-Techniken. Ja, und eine hat er ja schon, und die anderen muss er dann lernen.
Stimmt, genau.
Wir könnten sonst M. Night Shyamalan fragen, aber was...
Weißt du, das frage ich mich. Aber Netflix ist eigentlich bekannt dafür, dass sie recht kreative Freiheit
erlebt. Genau.
Aber wer ist denn dort dahinter, dass die abgesprungen sind?
Ich weiß es nicht. Also, sie sind ja nicht Showrunner vorher. Sie sind einfach als Mit-Co-Produzenten.
Sie sind nicht
als Showrunner abgesprungen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie da die ganze Reihe in der Schwebe steht, sondern sie sind einfach
in dem ganzen Team, wo Netflix auf. Also, das ist nicht Netflix der Grund, sondern die Leute, die es für Netflix machen quasi.
Wobei, wahrscheinlich eher, weil das wäre für mich die einzige Erklärung, weil, wie du richtig gesagt hast, Netflix ist eigentlich sehr bekannt dafür, dass sie ihren Macher immer viel Freiheiten lassen, viele Regisseure.
So viel Stutz haben zur Verfügung.
Genau. Und machen etwas. Also, viele Regisseure haben ja auch gesagt, die schon für Netflix oder Filme gemacht haben. Zum Beispiel der Martin Scorsese mit The Irishman hat gesagt, bei einem Filmstudio, die Freiheiten, die ich da von Netflix bekommen habe, bei einem Filmstudio hätte ich die niemals gehabt. Da wird dir viel mehr reingeschnurrt. Das sagt bei Netflix eine wahre Befreiung und so.
Dann ist der Film noch 17 Stunden lang.
Ja, wahrscheinlich auch. Aber irgendwie gleich sind die Oscar-Nominationen gehabt. Aber
anyhow. Habe ich nie geguckt. Stell dir vor, wie lange irgendwie in dem Fall Once Upon a Time in New York gewesen wäre, wenn dann das Filmstudio nicht reingeht. Ich habe da den Film, der ist jetzt 7,5 Stunden. Ja, komm, Martin, bitte. Also, das kannst du schon noch ein bisschen
Das wäre die deutsche
Gruppe Quentin. Zwei, drei Sachen.
Quentin, nicht schon wieder. Das hat er im nächsten Film gesagt.
Martin, Dino, lass Dino. Jetzt.
4 Stunden max. Vielleicht 4 Stunden 15.
Ja, 4 Stunden 15 geben wir dir.
Aber nicht mehr.
Ich bin dort auch nicht mehr sehr hoffnungsvoll. Wenn, gut, die können ja auch mühsam mit Typen sein, das weiss man ja auch nicht. Die bei der
die zwei Schöpfer da.
Ja, vielleicht sind es einfach auch die.
Das weiß man ja nicht. Gespannt bin ich, weil ja, wäre cool, wenn es eine geile Serie machen würde, auch wenn ich es jetzt nicht gebraucht habe.
Ist das Original noch nicht?
Ja. Jetzt ist es mittlerweile. Es war mal gewesen, dann wieder nicht und jetzt ist es wieder. Also komm, die nächste, der transparente OLED, genau, wo ich das Gefühl hatte, LG hätte ja schon einen.
Ja, also sie sind, ich sage jetzt mal, nicht die Ersten, die einen gebaut haben in ihrem Leben oder einen gezeigt haben.
Wir reden
so.
Von Xiaomi.
Wir reden jetzt von Xiaomi, richtig,
das
sorry.
Haben wir noch nicht gewählt,
ja. Genau, wir reden von Xiaomi. Die News ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Wir haben einfach noch im Podcast darüber geredet, darum habe ich gefunden, bringen wir das doch noch schnell. Xiaomi hat den ersten transparenten OLED-TV von Massen produzieren. Für einen Massenmarkt, für den Endkonsument, der den Fernseher dann soll bei sich in die Wohnung stellen. Das ist etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Und die News ist raus, es hat für schöne Schlagzeilen gesorgt, weil es sieht ja schon noch geil aus. Also man hat ausgeschaltet, ist es einfach eine Glasscheibe und eingeschaltet ist es halt ein bisschen so ein futuristischer Fernseher mit Bildern drauf, die du siehst. Meine Skepsis, also ich bin einfach brutal skeptisch, weil ich habe von Panasonic an der letzten IFA schon mal so einen gesehen, transparenten OLED. Eigentlich haben die ja unbedingt die Ersten sein, die das wirklich auf den Markt bringen, 2020. Sind es jetzt nicht gewesen. Und es hat nicht wirklich mich umgehauen, weil ich... Also das Problem technologisch, muss man sich vorstellen, damit das Bild überhaupt kann entstehen kann, brauchst du Kontrast, du brauchst Schwarz. Eben.
Schwarz ist eigentlich da, wenn du das Fernsehen ausgestellt hast.
Genau.
Wie machst du denn jetzt Schwarz, wenn er durchsichtig ist?
Ja? Voilà. Wenn er durchsichtig ist, kommt ja Licht. Und wenn Licht um ist, kannst ja, wie will das überhaupt das Bild entstehen? Das ist genau das Problem. Bei Panasonic hat man quasi das Problem gelöst, indem man ein Glas gefunden hat. Also die Architektur ist ja mehr oder weniger, du hast zwei Glasscheiben und dazwischen die OLED, sag jetzt mal das Panel oder die OLED-Schichten, wo anders als herkömmliche OLED, du hast quasi einen Katheter, eine Anode, wo da eben die Elektronen hin und her düsen und Licht machen und eine Seite ist halt einfach dunkel, schwarz, also da ist einfach nicht dran. Und dort sind beide Seiten halt transparent.
Okay.
Darum siehst du von beiden Seiten durch. Das ist dann eigentlich das Transparent OLED.
Toilet.
Das ist dort... was
das ist
dort,
ein Witz, das heisst nicht so.
Das heisst Toilet, Transparent OLED. Und bei Panasonic hat man herausgefunden, man kann ein Glas nehmen und das quasi wie, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, im Tram oder so, wo man dann wie auf Milch kann umswitchen.
Ja, das ist...
Und dadurch hast
du... Der Use Case ist für das. Ich habe noch nie eine Glasscheibe mehr in der Wohnung aufgestellt. Also die mit einem Fernseher zu ersetzen, bringt irgendwie... Also,
aber sehe ich noch eine Wandhalterung hinter dem Fernseher, weißt du, geil. Ja.
Oder überhaupt meine Wand.
Du könntest vielleicht dann halt einfach ein fetziges Bild hinten dran oder so, weißt du, aber mein Gott, ich sehe den Use Case nicht. Also, ich sehe ihn dann, wenn du irgendwie, du kannst eben wie im Tram zum Beispiel, könntest du so schieben als halbtransparente Werbefläche und so irgendwie nützen. Das
hast du wohl eher für das schlussendlich. Und der ist ja, man weiss keinen Preis und du hast gesagt, nur HD-Auflösung.
Also, ja,
und
doch,
so.
Preis ist, was ist das gewesen? 6.500 Franken. Ah. Für 55 Zoll Variante.
Das ist ja nichts.
Das ist ja nichts.
HD
und es ist, wie du gesagt hast, keine UHD-Auflösung, sondern nur HD-Auflösung. Es hat irgendwie nur 93% DCI-P3-Farbraumabdeckung. Das ist jetzt einfach, ich sag mal, der Farbraum, der für HDR-Inhalt verwendet wird. Und für einen Fernseher ist das relativ wenig. Also die heutigen Spitzenfernseher bringen 97-100% an. Ja. 93 ist eher so Beamer-Niveau. Und das sind dann schon ziemlich gute Beamer, die das anbringen. Also wir reden wirklich von eigentlich ja, also, und dann kommt noch dazu, dass das Ding halb transparent ist. Ja. Das sieht man auch in diesen Videos, die im Internet rumkursieren. Das Bild sieht einfach nicht gut aus. Wenn du einen geilen Film reinziehen oder eine Serie.
Aber das ist First-Gen-Zeugs und genau. Das ist klar, das wird dann in so im Fancy-Hütten oder eben irgendwo, man wird dann den Anwendungsbereich finden. Ich glaube auch für die High, für die Masse.
Für uns ist das nicht.
Ja. Sicher eher nicht. Gut, gehen noch zu der letzten News. Und zwar hat Google und Samsung, die haben sich darauf geeinigt oder versprochen, dass sie in Zukunft 3 Jahre Updates bringen für ihre Geräte. Bisher ist es so, 2 Jahre garantiert es und alles darüber ist Wunschdenken.
Was garantiert Apple?
Die haben kein fixe Ding, aber die haben damals das 5 Jahre oder also die sind viel länger. Das ist sie ja, genau. Mhm. ich wüsste jetzt gar nicht, weil es jetzt noch unterstützt. Aber dort ist es, ja, dort ist es ja extrem. Die haben, ich sage jetzt mal aus dem Stegreif, ohne es zu wissen, aber 5 Jahre hast du sicher.
Ja, ja. Das ist ihr grosses
Ding. Ja.
Mit dem haben sie jetzt angefangen, Werbung zu machen. Das ist eigentlich das einzige Coole bei Apple, dass die Produkte auch wirklich so lange, wenn sie nicht irgendwie eine geplante Obsoleszenz in der Programmierung, was sie auch schon gemacht haben.
Genau. Ja. Und ja, und eben, die wollen jetzt halt auch ein bisschen die Richtung arbeiten. Und genau, Samsung ist ja vor allem, eben, die sind ja nicht wirklich bekannt dafür, für ihre schnellen Updates und
viele Updates. Nein, das Ding ist, wenn du hast eigentlich so ein halbes Jahr Fenster bei Samsung, wo Updates kommen und nachher dann pushen sie vielleicht 2, 3 und dann nachher haben sie es wieder vergessen. Ja, ja. Oder gerade nach dem Release kommt vielleicht 1 und dann geht es ein halbes Jahr und dann kommt mal 1 und dann ist es schon wieder vorbei.
Sie haben auch schon gesagt, nicht alle Geräte gehören nicht drunter. S10 und neuer, aber glaube auch nur die, ihre S, N und Z-Modelle.
Mhm. Aber das ist, das immer wieder so etwas, wo der Kunde eigentlich quasi Druck gemacht hat. Das ist schon lange ein hohes Thema und sie haben etwas müssen machen.
Ich bin immer so, ich weiß, das haben wir ja schon darüber geredet. Sind sich die Leute überhaupt bewusst? Aber schlussendlich, nein, du merkst einfach, ob dein Gerät irgendwann sich in den Geist aufgeht oder irgendwie, ah, oh, das kann ich in App nicht installieren. Das ist ja der einzige Punkt, den du wirklich merkst. Wenn jetzt irgendeine SBB-App nicht mehr funktioniert.
Wenn du große WhatsApp nicht mehr geht, oder irgendwie genau, die SBB-App nicht mehr geht,
dann
schießt die. Dann schießt die, das stimmt.
Von dem her geht in die richtige Richtung. Finde ich einmal cool, eine coole Entwicklung. Ja. Also kommt dann, stimmt, wir haben eigentlich nochmal ein bisschen OLEDs, aber vielleicht reden wir dann gleich in einer anderen Folge mal noch ein bisschen länger darüber. Du hast nämlich den Test schon gemacht von deinem OLED.
Vom LG GX.
Wo aber der gleiche ist wie der CX.
Genau. Und der X eigentlich...
Wir haben schon mal darüber
gekriegt, oder? Ja, wir haben das letzte Mal ein bisschen angetönt, dass es einen Test wird geben von mir. Ja. Und der ist jetzt diese Woche auch raus, der ausführliche Test. Kommt auf Digitec und Galaxus nachlesen, wer nachlesen will. Das X wird eigentlich als 10 ausgesprochen. Das ist einfach halt, ja, 2020 ist jetzt C10 oder G10. Und,
oh mein Gott.
So dumm,
ey. Fernsehbezeichnung und dann noch sagen, das ist im Fall dann jetzt kein X, sondern das ist 10. Schreiben doch 10. Wir haben ja vorne schon keine Mühe gehabt, 10 reinzuschreiben, bei X10, als oben. Ja, ist richtig. Ich glaube, nochmal ein Thema für einen
anderen. Wäre wirklich ein Thema für sich, die hure Scheißbeschreibung. Jedenfalls, der LG OLED ist draußen und für mich ganz klar 2020 bis jetzt der beste Fernseher, den ich getestet habe. Mit einer guten Marge sogar. Die einzige, die ich jetzt bis jetzt getestet habe, die einigermaßen in der Nähe wäre, wäre für mich der Panasonic gewesen.
Preislich, einfach guter Preis.
Preislich, also wir reden von der 65 Zoll Version, ist der LG günstiger. Ich weiss jetzt nicht mehr um wie viel, aber LG ist eigentlich fast überall immer der günstigste, wenn es um OLED geht, weil klar, sie sind halt die, die auch die OLED-Panels produzieren, alle Hersteller, für Sony, für Panasonic, wer immer OLED-Panels baut in seinen Fernseher, bezieht sie bei LG und dann kommt halt die eigene Elektronik dazu, wo dann halt die anderen, die OLED-Pixels anders anspricht.
Aber
eigentlich, und von dem her halt, ja, du hast halt die Massenproduktion, du hast halt dann entsprechend auch die Margen drauf und
darum kann
LG auch. Und er ist hammergeil, er ist wirklich verdammt gut OLED-typisch. Kontrast wahnsinnig gut, das ist bei allen OLEDs, finde ich, merkst auch wirklich einen Unterschied zu LCD-Bildschirmen. Punchet auch, ich sage immer so ein bisschen, so ein gewisser Punch, ist ein bisschen so der Plasma-TV-Effekt, finde ich, also wenn man von ganz bin, also für viele ist ja, für Puristen ist ja Plasma eigentlich das beste Bild gewesen, wo halt einfach technologisch mit Burn-In und so mega Mühe gehabt und wahrscheinlich an dem gescheitert ist.
Das ganze Radiostudio damals, Radio Movia, ausgerüstet mit Plasma.
Ja.
Und natürlich sind die
schlecht.
Du hast dann immer den Teletext auf dem einen offen gehabt.
Ja.
Das ist fucking, Anfang 2000. Teletext auf dem einen und dann nachher das SRF 1 auf dem anderen und so. Und das SRF 1 Logo hast du nicht mehr rausgebracht.
Ist so.
Den hast du nie abgestellt. Das ist immer 24 Stunden.
Es haben heute noch Leute Fernsehen daheim. Mit dem alten SRF-Logo.
Wenn du dort umgestellt hast, oder manchmal hast, halt ist ein Match auf einen anderen gekommen, hast du musst dort umstellen.
Ja.
Das ist einfach hobbelig, aber schon fast gestochen scharf.
Geil. Ja, es ist so. Es ist wirklich genau an dem ist Plasma gescheitert. Und es war auch mega heikel gewesen, wenn du es irgendwie ein bisschen gekippt hast oder so, dann ist es kaputt gegangen. Und OLED ist jetzt eigentlich so ein bisschen der geistige Nachfolger, sage ich mal. Jetzt nicht unbedingt technologiebedingt, aber vor allem von dem, wie das Bild wirkt, ist das halt einfach, kommt OLED dem am nächsten. Kosten. Und auch OLED hat Burning-Probleme gehabt am Anfang, vor 4 Jahren, sagen wir mal, wo es so langsam gross geworden ist. Das ist mittlerweile eigentlich auch mehr oder weniger behoben. Man managt es ziemlich gut. Aber,
aber genau das wollte ich gerade sagen. Ich teste den 48 ja. Zoll als Gaming-Monitor.
Ja.
Und dort habe ich das eben gesehen, dass die lösen das mit Pixel Shift. Mhm, oder dass sich wirklich wirklich das ganze Bild tut sich dann einfach immer ab und zu ganz leicht bewegen. Mhm. Also ist alle paar Minuten oder irgendwie so.
Ja, aber wenn das SRF-Logo, also.
Ja, nein, es gibt viele Mechanismen, die dem geben. Das eine ist eben das Pixel Shifting, das andere ist Pixel Refreshing. Das passiert eigentlich immer alle paar Stunden, solange du den Fernseher im Standby-Modus lässt, also nicht Strom wegnimmst, sondern einfach wirklich nur im Standby-Modus lässt und der all so und so viele Stunden Betrieb, macht er wieder einen Pixel Refresh, um dem entgegenwirken. Was er auch macht, ist, er merkt selber, also der Algorithmus im Hintergrund merkt, wenn es so statische Bildelemente haben, wie ein Logo, wie ein irgendwie so deine Healthbar, dann, wo sehr hell leuchtet, dann merkt er das und tut dann dort hinterher automatisch die Helligkeit ein bisschen runterfahren, damit die Pixel sich nicht so schnell verbrauchen wie andere. Also es gibt viele Mechanismen, die dem Burn-In entgegenwirken, wenn du jetzt nicht, ich sag mal, wie im Radio wirklich den ganzen, oder im Laden, das ist vielleicht ein bisschen im Laden das Problem, wo der Ding den ganzen Tag läuft mit dem genau gleichen Bild und so. Also so wie du es niemals würdest brauchen daheim
normalerweise. Aber man weiss es natürlich gar nicht so genau, wie lange das es braucht. Und bei Windows oder am PC ist natürlich eben das Problem, du hast natürlich die Logos immer, also du hast deine Bar, die Statuslisten unten und so. Und eben genau das Problem wegen dem Pixel-Shift ist, bei Windows, du hast nachher ein Bild abgeschnitten und du siehst das. Der Rand ist dann überall ein bisschen abgeschnitten, oder?
Aha, weil es immer dort muss sein. Also
ja, und zum Beispiel bei Windows, bei der Statusliste, du siehst zum Beispiel dann nicht, wenn du Apps offen hast, siehst du, hat sich unten immer ein Balken.
Pixelbreite, ja, oder was?
Genau, dass die App offen ist, dass sie läuft, hat es einen blauen Balken, den siehst du zum Beispiel dann nicht, oder?
Mhm. Weil der ist ja nur irgendwie 2-3 Pixel breit.
Ja, und wir können es abstellen, aber es wird nicht empfohlen und das ist so ein bisschen unschön, es ist nicht mega schlimm.
Ich glaube, darum finde ich es so toll, dass du eigentlich auch den jetzt auch testest. Du hast die 48 Zoll bei dir Version als Monitor, ich habe die 65 Zoll Version als Fernseher. Für mich ist natürlich als Film- und Serienfreak ist die Art, wie ich den Fernseher brauche, eine andere als du, wenn du es als Monitor brauchst. Das finde ich jetzt einen schönen Vergleich, dass man das mal so von diesen beiden Perspektiven kann testen. Jedenfalls so wie ich ihn brauche, für mich, für Film und Serie auch. Was mega, mega wichtig ist, was ich immer wieder sage, was für viele Käufer auch total unterschätzt wird oder es einfach nicht wissen, ist, wie wichtig der Prozessor heutzutage ist.
Von dem das wollte ich gar noch fragen, was ist das mit Android TV? Oder
Nein, der LG hat sein eigenes Betriebssystem, seine eigene UI, das heisst WebOS 5.0. Ist eine eigene Entwicklung und es läuft super flüssig. Also wirklich nicht der Pain in the Ass, wo Fernseher mal vor 3-4 Jahren sind, mit dem brutal langsam verzögerten Betriebssystem, wo
das Zeug 100 Jahre
wo alles 100 Jahre braucht, um sich öffnen und machen zu tun. Das geht alles ratzfatz fix. Also du kannst da Netflix-App öffnen, in diese Reihe einsteigen, das geht innerhalb von so schnell und du hast auch Netflix, YouTube, Disney Plus, Apple, Amazon Prime, also das ist eigentlich all die, ich sage jetzt mal, wichtigen Dinge. Apps sind schon vorinstalliert in dem Smart TV drauf, da brauchst du fast keine separaten Boxen und so mehr. Und
auch sonst, alles,
der Prozessor ist vor allem auch dann sehr wichtig. Ich sage immer, ja gut, UHD, HDR-Bilder, die sehen auf fast allen, sagen wir mal, guten Fernsehen eigentlich fantastisch aus. Da ist jetzt oft nicht mega Unterschied zu erkennen. Ist mehr so die eigene Präferenz. Aber du siehst wirklich so bei HD-Inhalt mit schlechter Qualität, dort trennt sich wirklich mega die Spreu vom Weizen. Du siehst mega, ich habe dort eben so ein gutes Beispiel gefunden auf Netflix, wo The Walking Dead ist. Eignet sich gut The Walking Dead, weil das hat man damals eigentlich extra produziert, irgendwie auf 16mm Film mit Filmkorn und alles und auch in HD-Auflösung.
Die erste Staffel.
Sicher die ersten 6 Staffeln. Ich glaube aber auch weiterhin. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie nachher geändert haben. Ich glaube, das ist einfach, sie haben einfach die kaputte Welt quasi auch filmtechnisch irgendwie überbringen und darum das Bild eigentlich so scheiße aus. Und LG kommt jetzt einfach und sagt, nö, ist mir scheißegal, was du gedacht hast, ich werte das Ding auf. Und es sieht dann einfach wirklich aus, wie wenn das ein Blu-ray ist mit HDR.
Also ja, lustig. Das kannst du mit HD, also du hast jetzt HD quasi Walking Dead.
Ich habe HD 4K Walking Dead
upscaled mit dem LG.
Genau, Ding. Genau. Also das wird einfach, also das, was also
das heißt macht Upscale? Jedes, Upscaler macht jeder.
Macht jeder, ja. Du hast ja physisch hast du deine UHD-Auflösung, deine 8 Millionen Pixel sind ja physisch da. Ja. Und wenn das Bild in HD ist, so klein, aber du hast keinen schwarzen Rand. Das ist
der klassische,
es wird so mega verwaschen. Genau. Und da kommt mega drauf an, wie gut ist der Prozessor im Fernsehen in dem. Okay. Tut er das Bildrauschen gut unter, also nimmt er Bildrauschen weg, macht er Kantenglättung, tut er Details hinzufügen, dass irgendwie ich habe immer so eine Szene, wo du immer siehst, den Negan so in einem Close-up und du siehst so schön jedes Bartstöppel so rausdingseln und ich schaue immer mit dem Fernseher, wo ich vorher getestet habe, wo ich immer abgefötelt habe auch, und du siehst mega stark die Unterschiede. Bei den einen sieht es kacke aus, das Bild. Bei Magic sieht es jetzt wirklich super aus, wie so eine auf Hochglanz polierte Netflix-Serie. Und ich persönlich finde das grossartig. Gibt jetzt natürlich die Diskussion Cineasten so von der alten Schule, die sagen, nein, Filmkorn, das macht das Kino aus. Das. Und wenn das, was bei The Walking Dead ein bisschen problematisch ist, bei ihnen ist ja genau die Idee war, dass es scheiße aussieht, dort greift jetzt der Fernseher tatsächlich in die künstlerische Vision.
Genau.
Dort greift es tatsächlich ein bisschen ein. Das ist jetzt bei The Walking Dead ein bisschen problematisch, sage ich mal, für mich. Aber zum Testen ist das ein perfektes Beispiel und so alles mal ein grossartiger Fernseher.
Ja, ich auch eben. Ich bin noch gespannt, ob ich ihn weiter testen will. Mein Test kommt dann nächste Woche voraussichtlich. Dort ist noch das einzige Interessante, das etwas vom Interessanten ist wegen dem UHD mit 120 Hz hätte der plus HDR, weil das geht bei Windows gar nicht. Also bei Windows eigentlich schon, aber du brauchst DisplayPort für das. Oder HDMI 2.1, aber es gibt keine HDMI 2.1 Grafikkarte. Ja. Und jetzt habe ich einen Adapter noch geholt von DisplayPort auf HDMI. Ich habe ihn schon getestet, funktioniert schrecklich. Und was ich heute noch hole, ist aber ein 8K HDMI-Kabel, weil möglicherweise hat mein Kabel zu wenig Bandbreite. Das teste ich noch und das ist das einzige Manko. Sonst finde ich auch im Fall Bild, selbst wenn ich nicht HDR einschalte.
Du könntest theoretisch eigentlich dort ein Game auf tiefer Auflösung und dann der Magic wirken lassen.
Nein, das ist bei Monitor ist das noch viel schlimmer. Wenn du einen Monitor, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Ich glaube, das kannst du eigentlich gar nicht auf dem Fernseher, ich kann das glaube ich so gar nicht. Aber Monitor kannst du logischerweise einfach die Auflösung abstellen. Und das sieht immer beschissen aus.
Nein, aber jetzt hast du ja den Fernseher als Monitor.
Ja, aber das ist das Gleiche. Wenn ich dort die Auflösung bei Windows jetzt auf Full HD einstelle, dann ist das nicht seine native Auflösung. Das sieht einfach scheiße aus.
Das ist ich kann den nicht upscalen. Upscalen kann er nur, wenn...
Er tut immer upscalen. Er tut dann trotzdem all die Pixel leuchten. Ja. Aber weil es nicht die richtige ist, das sieht wirklich immer scheiße aus. Das ist bei jedem...
Ich bin wahrscheinlich gerade irgendwie... Das ist mein Apero von gestern, wo da mehr...
Nein, das ist... Nein, ich habe das ja... viele machen das. Tun ja bei UHD-Monitoren tun sie gleich zocken mit einer tieferen Auflösung. Ja. Und das sieht einfach... Wenn du nebendran den gleichen Fernseher, die gleiche Größe mit nativer, der tieferen Auflösung hast, wird es dir besser aussehen. Das ist das Ding. Okay, dann die Soundbar ist auch noch.
Ja, wo ich eine Soundbar testet.
Wie heißt die schon wieder?
Das ist die Raydance. Die hat einen schönen Namen.
Halbe Stunde haben wir noch.
Halbe Stunde haben wir noch. Okay, probier mich schnell.
Halbe Stunde Soundbar!
Raydance,
aber Dance mit Z.
Raydance mit Z. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jedenfalls gebaut ist sie von TCL worden, dem chinesischen Tech-Gigant, der neuerdings auch in Europa wütet. Und ich finde die Soundbar erwähnenswert, weil sie kostet weniger als 500 Stutz, bietet aber Dolby Atmos und den Sound selber in eigentlich sehr anständiger Qualität. Und das ist eine Kombination, die ich finde, ist relativ selten. Wie macht Raydance das oder wie macht TCL das mit ihren Soundbar? Ich bin der Meinung, dass es recht fest zusammenhängt mit der Architektur von der Soundbar. Also man muss sich vorstellen, es ist nicht einfach ein Balken mit einem Stoffüberzug und ein paar Lautsprecher drin, sondern die Lautsprecher sind eher in der Mitte und links und rechts von diesen Lautsprechern hat es wie so ein Bognungsstück Plastik, ich sage denen mal Flügeli, und die Lautsprecher, die strahlen auf dem Plastik drauf und TCL nennt das quasi Schallrichtungslenker, was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall, so wird der Schall besser im Raum verteilt und das, ich sage mal, auf physikalische Art und Weise. Und das ist, glaube ich, recht, recht wichtig und recht entscheidend, weil wenn Soundbar kommt, wenn ein Soundbar-Hersteller kommt und sagt, hey, du hast zwar nur die Soundbar vorne, aber ich mache dir einen supergeilen, immersiven Raumklang, Raumton, als ob der Sound von links, von rechts kommt, als ob er von hinten kommt, 3D-Raumklang und so, da ist ja viel, viel digitale Manipulation drin. Man nennt das ja auch DSP, also Digital Signal Processing. Und da wird, und das ist, ich habe im Internet eine gute Beschreibung gefunden, quasi, wenn Ton ein Muskel wäre, also sagen wir mal ein digitaler Muskel, dann ist DSP wie Anabolika. Oder kann zu viel DSP wie Anabolika wirken. Also ja, es ist fake, es ist unecht, es ist so, es sieht so, es tönt zwar gross und mächtig, aber irgendwie etwas an dem auch falsch.
Es ist immer,
es ist
nicht, also weißt du, die Hi-Fi-Nerds, die sind ja, ja auch, das ist ja wie wenn du dir irgendwie so, früher hast du irgendwie die Stereoanlage in die Stube gestellt und das ist dermaßen irgendwie, hat so viel Equalizer drauf gehabt und hat den Sound so nicht, so unecht gemacht,
ja,
dass so Puristen sind wahnsinnig.
Puristen werden dann wahnsinnig, oder? Also, ja, ja. Du siehst, wie der Muskel ist riesig, du sagst, er ist zwar da vorhanden, oder ich sage mal, vielleicht beim Ton, ja, er ist gross und laut und um, aber es klingt irgendwie falsch, es ist nicht richtig, es klingt nicht organisch, es klingt nicht warm.
Silikon-Boobs.
Silikon-Boobs.
Aber wie räumlich klingt denn jetzt das Ganze?
Das ist eben das, was ich noch gut finde. Es ist ein 3.1 Soundbar und es tönt auch wie einer. Also es kommt Sound von links, von rechts. Center Speakers sind eher für einen guten Dialog. Der Sound tönt breit, würde ich mal sagen. Also wenn du vorst, was heisst breit? Das heisst, wenn du Fernsehen schaust, tönt der Sound nicht, als ob er aus dem Balken vorkommen, sondern es nimmt einen relativ guten Raum vor dir ein, dass es wirklich so ein bisschen immersiv wird. Er kommt jetzt aber nicht von der Seite vor oder von hinten. Und TCL verspricht das auch nicht. Also anders als andere Hersteller können sie dir nicht mit dem Gugus versprechen. Sie sagen dir, es gibt ein schönes, breites Klangbild und das liefert der auch. Und es tönt schön, es tönt organisch und es kostet weniger als 500 Stutz. Und das ist selten.
Aber Atmos wäre auch von oben.
Atmos wäre auch von oben. Ich sage mal, Atmos im Heimkino oder überall, egal ob es jetzt Atmos oder Surround ist, wenn du keine physisch vorhandenen Lautsprecher hast, wenn du Atmos willst, mit Sound von oben und du nicht Lautsprecher hast, Deckenlautsprecher, es wird nie so tönen. Ja, gut, egal was du, egal wer was dir, selbst wenn du die doppelt so teure Sonos Arc kaufst, wo dir das verspricht, es wird nie so tönen.
Ja, ja.
Nicht
ja,
wirklich.
Ja, und ich glaube einfach, dass ich, bei dem Gugus bin ich auch immer das Ganze, ich bin immer skeptisch, je mehr Marketing blabla dahinter ist. Und wenn einer kommt und sagt, los jetzt, das gibt es bei uns nicht, das ist jetzt einfach ein solides, hat es einen Subwoofer dabei? Oder?
Hat einen Subwoofer dabei, genau. 3.1.
Genau. Ja, ja, logisch. Ja. Dann nachher, und das ist genau da, also, weißt du, und ich wäre jetzt genau so ein Typ, der in der Market ist für die Soundbar. Ich will nicht irgendein 100 Lautsprecher, das sind Ding, wo man früher doch gemacht hat. Ich weiß nicht, haben die das zuhause da irgendwie Lautsprecher
auf? Ich einfach 5.1.
5.1, ja, habe ich mir eines gekauft, habe ich einen Scheissrack gefunden, gerade direkt daraus.
Was?
Nein, das ist doch ein Wahnsinn, dann hast du irgendwie die ganze Stube ist dann irgendwie mit
dir... Hey, die Wandern gemacht?
Ja, nein, Horror, hässlich, grusig. Und so Soundbar finde ich super, die tust du unter dem Fernseher, habe ich die gesehen sogar, jetzt, ich habe es jetzt schnell angeschaut. Ja, die sehen ja dann meistens noch schlicht und okay aus. Die Flügel, okay, aber das wäre jetzt genauso etwas, was ich mir würde. Das ist das Maximum, was ich mir noch ins Wohnzimmer reinstelle.
Genau, also ich finde auch, also jeder, der sagt, ich würde mir ein Soundbar kaufen und, also wenn du ein Soundbar kaufst, dann, weil du nicht mit dem TV-Sound zufrieden bist und es ist eben oft so, du gehst 200-300 Stutz für ein Soundbar raus und sie tönt ehrlich gesagt nicht besser als der Fernseher.
Ja, das ist genau das. Genau, das ist nicht geil.
Dann, genau,
oder?
Das ist nicht geil und da muss ich sagen, okay, die kosten, glaube ich, bei uns im Moment ein bisschen weniger als 500 Stutz, 99 oder so etwas. Und sie liefern auch wirklich etwas Anständiges.
Es muss einfach ein Subwoofer, das steht eben schon. Wenn du dann weißt, dann ist schon der TV-Sound schon mal besser. Oder?
Genau. Sie hat einen Subwoofer, der Sound tönt gut, für weniger als 500 Schutz. Also das ist wirklich gut investiertes Geld, sage ich mal, für jemanden, der sagt... Sehr schön.
Voilà. Dann habe ich da gerade Sachen zum Schauen damit. Nämlich Lovecraft Country.
Oh, verzeiht.
Das ist die neue HBO-Serie und ich glaube, sie läuft auf Sky. Der Kollege hat zwar gesagt, sie sagt nicht dort, aber ich glaube, sie kommt einfach von ein, zwei Tagen verspätet. Mhm. Egal. Lovecraft Country spielt, ich habe die Zeit noch nicht ganz eruieren, aber der kommt aus dem Krieg. Ich habe das Gefühl, es muss 30er oder 50er oder 40er, irgendwo. Ich kann es wirklich nicht so genau sagen. Aber es ist Genau, also es spielt so in der schwarzen Community. Dort eben, Lovecraft Country heisst es, weil der Lovecraft ist so der berühmte Horror-Fantasy-Autor. Genau, ist ein totaler Wichser und Rassist gewesen. Oh. Du weißt nicht, aber wirklich, dem seine Bücher und er ist durch und durch rassistisch. Und die Serie wird ja auch von Schwarzen produziert und so. Und darum der Titel, wie ich ihn verstehe, ist wirklich auch so zu nehmen. Lovecraft Country, weil es rassistisch Country ist und weil es eben auch ein bisschen übernatürlich ist. Es ist wirklich, es hat so ein bisschen Stranger Things Vibes. Genau, sie sind jedenfalls dann, du folgst so einem, so drei, ein Typ, der geht wie so einen Plan, wie sagen wir denn, einen Guide für die Schwarzen, wo sie hier können, weißt, welche, wie so ein Reiseführer für Schwarze, der hat es glaube ich wirklich gegeben, weil im Green Book. Genau. Und ich glaube, er macht wie das Buch und dann reisen sie halt rum und dann wirklich prompt treffen sie gerade irgendwelche scheiß rassistische Bullen und so. Und das ist einfach mega schön gemacht, weißt, mit dem geilen Sound und so, alles mega schön gefilmt, geile Einstellungen. Der eine Typ, eben die drei Figuren, der eine ist eben der Muskelbepackte Ex-Army-Dude, dann noch irgendeine schöne Busle und dann der ältere Typ, der da das Buch schreibt. Und es ist geil, ich finde, es gibt wirklich erstens auch den Frauen noch Stimmen, gerade in diesen Horrorfilmen und natürlich vor allem der Schwarzen. Und wie sie das Land dort halt, wie das damals war. Und dann hat es wirklich einfach noch einen übernatürlichen Teil mit ein bisschen Splatter und, also ich habe es ganz geil gefunden. Wirklich, weißt, ganz coole Stimmung eben. Und dann, mir gefällt das Politische, oder? Wirklich, da wirst du beim Zuschauen schon hässig. aber es ist einfach auch geil. Es ist ein bisschen Pulp Fiction-mäßig schon, weißt du, vom, so ein bisschen schmutzig, aber irgendwie gleich schön gefilmt und, es ist erst eine Folge draussen. Es kommt jetzt in der Woche.
Netflix kommt einfach jetzt
in. Nein, ist auf HBO. Aber auf Sky läuft es auch.
Ah, dann fange ich an zu schauen, weil das finde ich super. Das ist eben die andere Diskussion. Netflix, hast alles aufs Mal und hast das Gefühl, ich muss jetzt alles schauen, sonst verpasse ich etwas. Und das ist bei so Sachen, finde ich, sehr befreiend. Eine Folge pro Woche, ich muss mich nicht...
Man kommt wieder zurück zu dem, gell?
Ja!
Das ganze Binge-Watch-Zeug, wo alle genau. Das ist ja super, jetzt kann ich alles auf einmal schauen und ich bin dann langsam, ich bin überfordert.
Es gibt so viel und es ist alles da und ich muss alles pinchen.
Und ich finde es auch gut, wenn du dann mal halt vielleicht sogar mal an einem Sonntag verpasst, dann kannst du vielleicht gerade zwei nacheinander nächsten Sonntag schauen, oder?
Genau.
Kannst du morgen die eine und am Abend kommt die
Hey, Lovecraft Country heisst das.
Wie hast du HBO gemacht?
Über VPN einfach.
Also musst du auch über VPN nachher drin sein.
Ja. Ich habe ein Video Shield und darauf habe ich einfach dort habe ich so Disney Plus und weil auch Disney Plus hat genau so Sachen, wo zum Beispiel Captain Baloo, das ist im Deutschen nicht drin.
Ist das nicht drin?
Nein. Ja. Übrigens, dort habe ich auch noch etwas entdeckt, total beknackt. Das hat, das spielt Netflix, vielleicht weiß ich nicht so, das hat nicht alle Sprachoptionen denn in der englischen Version, obwohl es sie aber in der Deutschen gibt. Das ist weißt, am Anfang, dann gibt es diese Reihe einfach gar nicht im Deutschen, dann schaust du im Deutschen, doch gibt's und dort gibt es Deutsch. Aber im Englischen hast du Holländisch, Französisch, Italienisch, Englisch, deutscher Sprache fehlt.
Habe ich auch. Also The Rise of Skywalker ist nur auf Englisch drauf, wenn du es auf Deutsch irgendwie einstellst und wenn du es auf Englisch einstellst, dann in allen Sprachen. Das ist völlig eine klasse Frage. Apropos Disney
Plus. Dann wäre es wiederum okay, aber in der englischen Version fehlt...
Nein, aber in der deutschen Version fehlt die deutsche Version.
Aha!
Das ist völlig. Und in der englischen Version nicht.
Ich
check's nicht, warum. Das ist völlig crazy.
Das ist auch absurd.
Wenn du Disney Plus jetzt normal, über das normale ohne VPN machst, dann kannst du nicht auf Deutsch schauen.
The Rise of Skywalker.
The Rise of Skywalker.
Ja. Vielleicht liegt es auch in VPN-Zeug.
Ich finde es aber gut, das ist eine Erziehung von den Leuten, die jetzt das Geld original. Aber wenn du es jetzt über die USA mit VPN machst, dann kannst du die deutsche Version
auf Deutsch schauen.
Das ist ja geil. Ich habe noch eine. Ich habe auch erst eine Folge gesehen. Es sind 6 Folgen Highscore. Das ist eine Netflix-Serie über Game-Branche. Von da mit Atari und IT und
du,
so. Mega
jetzt
geil gemacht.
Das ist
wirklich mit den Japanern und so, wo die zum Beispiel Space Invaders kommt ja aus Japan. Und das Ganze ist wirklich auch mega schön gefilmt. Das ist ganz geile Einstellung mit so ganz klaren Bildern, auch mit so animierte Sachen drin. Ich habe jetzt, die meisten Sachen habe ich dann schon irgendwie mal gehört, aber es ist dann gleich mal immer wieder lustig, die nochmal zu sehen und einmal neu inszeniert.
Aber ist es mit so mit Schauspielern?
Nein, es ist Doku, wirklich, es ist der Entwickler von E.T. ist dann dort, eben der Entwickler von Space Invader, von Pac-Man, die auch die Pac-Man Mods gemacht haben damals. Und wirklich, also wer sich für Games interessiert, es gehen zwischen 30 und 40 Minuten in Folge. Die letzte, die sechste, ist dann über Doom. Die habe ich
schon. Es hört dort auf. Also Doom.
Ich habe einfach auf dem Cover gesehen, es ist der John Carmack und
aber es geht eigentlich immer um die Vergangenheit. Es geht nicht irgendwie um...
Glaube es. Also, es geht nicht so im Kopf, was alle Folgen sind. Aber ich habe das Gefühl, es ist eher so die Geschichte von den Games. Auf Netflix.
Schön. Lass mich noch schnell etwas reinschiessen, etwas Ungeplantes. Auf Disney Plus hat es auch seit dem Monat eine mega schöne Doku über den Howard Ashman. Und die Doku heisst Howard. Und der Howard Ashman, wer ist das? Das ist der, der eigentlich die ganzen Disney-Songs von den 90er Jahren geschrieben hat. Also, wenn man ein bisschen so Disney-Geschichte anschaut, ist ja so ein bisschen 70er, 80er Jahre, ist ja das Studio völlig am zerkeien gewesen. Ja. Also, die ganze Trickabteilung, Trickfilmabteilung völlig am runterkeien, qualitativ, inhaltlich. Und dann ist quasi so die Disney-Renaissance angefangen mit Ariel, die Meerjungfrau. Ariel, Schön und das Biest, Aladdin, Lion King ist dann so ein bisschen so
der Sender. Mit dem bin ich gross.
Das ist so, genau, mit dem sind wir alle gross geworden und ein Grund auch, einer von den Mitgründen, warum die Ära so erfolgreich war, ist die Musik von diesen Filmen. Und die Musik ist geschrieben worden von Howard Ashman und Alan Menken. Alan Menken ist der quasi die Musik gemacht hat und der Howard Ashman ist der Lyrics, also Text geschrieben hat. Und die zwei sind vom Broadway gekommen und wenn man auch so schaut, also
man hört es ja dann
einfach. Man hört sofort, oder?
Es ist ein Musical.
Es ist ein Musical und das ist aber auch eben das, was die Disney-Filme damals ausgemacht hat und auch nochmal so beliebt. Broadway ist plötzlich gross geworden durch die Disney-Filme. Und das Tragische ist, dass der Howard Ashman eigentlich ist nicht einmal 40 geworden und ist dann an AIDS gestorben. Er war schwul gewesen. Und damals in den 90er Jahren war das halt dort sehr verbreitet gewesen, auch in der Gay-Community. Und es hat einfach keine Heilung gegeben. Wenn du AIDS gehabt hast, hast du gewusst, in 2-3 Jahren bist du tot. Und das ist recht hässlich. Und das ist eine schöne Doku, die auch mega zu Herzen geht, weil er ist ja der, der praktisch bis zum seinem letzten Atemzug hat er probiert. Also der letzte Film, wo er noch mitgemacht hat, ist eigentlich der Sleeping Beauty gewesen. Und sein erster grosser Erfolg eben der Little Mermaid und es gibt da der bekannte Song von Little Mermaid da, wo sie singt
so
Part of Your World, also wo sie singt, dass sie eigentlich möchte ein Bein haben über den. Und das ist so ein schöner, langsamer Song, der heute mega so auch so für den Erfolg von Disney steht und Disney hat das mal eigentlich so wie einen Test vorgeführt gehabt und die Leute haben, die Kinder sind unruhig geworden und Disney verantwortet hat gesagt, den Song streichen wir, braucht es nicht. Und der Howard Ashman hat gesagt, infamously gesagt, over my dead body. Der Song ist drin geblieben und ist heute einer von den ikonischen Songs von Disney. Es ist wirklich eine mega, mega schöne Doku, unbedingt zu empfehlen und auch einfach mal ein bisschen die Hintergründe kennen. Und das, weil man bekommt viel mit über. Also vorne durch ist quasi Disney Renaissance vielleicht die erfolgreichste gewesen von den letzten 20, 30 Jahren, wenn man jetzt halt, ich sag mal, von Marvel und so Zeugs wegsieht. Aber hintendurch ist es ein riesen Tovabo gewesen. Also der Michael Eisner und so.
Das ist immer so. Das ist,
Das
finde ich super geil. Ich habe letztens eine Doku geguckt über das Michael Jackson Album Thriller.
Ja.
Wo als eigentlich das beste Album aller Zeiten mitunter gilt und so. Nach und vielleicht das haben die Beatles hat noch zwei, drei Worte mitzureden und so. Aber und zwei Wochen bevor das Album rausgekommen ist es ein Schrott gewesen. Und das hast du nicht können hören, es sei verwaschen, hoher Scheissdreck und so. Und der Quincy Jones und der Michael Jackson haben dann zwei Wochen eigentlich nonstop in dem Studio gewesen und haben jeden einzelnen Song durchgeschliffen. Und es gibt Aufnahmen von diesen Urversionen von den Songs und das kannst du nicht hören. Das ist einfach nichts. Weißt du, es ist so geil. Und die immer so, ja komm, das ist so eine riesen Maschinerie dahinter. Das hat ja eh schon längst und so. Da haben sie zwei Wochen vor die Platte gepresst, oder nicht? Das ist schon, so ein Zeug finde ich immer geil.
Das ist wirklich geil.
Okay, die heisst, ich habe es aufgeschrieben.
Howard.
Genau, ich habe es aufgeschrieben. Okay, dann haben wir noch ein paar Games. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Avengers Beta an, weil, falls wir keine Zeit mehr haben, den Flugsimulator haben wir ja auch schon gestreamt. Aber können wir vielleicht auch noch schwärmen. Avengers, wie heisst es noch? Avengers?
Ja, gell? Oder? Ja, Avengers. Ich habe mir Avengers Beta aufgeschrieben. Oh, ja. So heisst es, glaube ich, nicht.
Wo hast du gespielt?
Auf der PlayStation. Ich habe es auf der PlayStation gespielt, etwa 5-6 Stunden mit 3 Kollegen. Also, wir haben es als 4er-Team haben wir das auch so gespielt. Ja. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig zum Fun haben mit dem Game. Also, es ist noch schwierig zu bewerten oder mal eine erste Einschätzung zu sehen, weil es hat sich huere nach Beta angefühlt. Ich habe nicht mal gefunden, weil es irgendwie kaputt ist oder Sachen nicht funktioniert haben, sondern einfach. Du hast quasi, wie soll ich sagen, es hat total den Flow gefehlt. Also du hast wie so ich habe keine richtige Storyline gespürt, keinen richtigen roten Faden. Es fängt mega, mega imposant an. Du spielst alle Helden mal ein bisschen durch, so ein bisschen à la Ghost of Tsushima. Tsushima merkst du, die Steuerung, Grundsteuerung ist überall bei jedem Held, wo du kannst spielen, etwa die gleiche, oder? Drei gelöst eine schwere Attacke aus, vier gegen eine leichte Attacke, die und die Combo. Aber jeder Held, ob du jetzt Hulk, Thor oder Iron Man spielst, hat dann gleich wie seinen eigenen Stil oder sein eigenes, es macht dann
ja, der eine hat Raketli,
der andere macht Raketli, der andere macht irgendwie das und das macht huere Spass, das durchzuspielen und vor allem, wenn du mit deinen Kollegen zusammen spielst und anfängst, das Zeug richtig kombinieren, oder so irgendwie ja, die fliegende Bösewicht macht der Iron Man, die am Boden macht der Hulk.
Es können aber mehrere gleich sein.
Nein, du musst, sind immer vier, also jeder hat immer seinen Held und du kannst nicht zwei Ironmans spielen, also es ist immer entweder ein Ironman.
Aber wenn du einen, dann hast du deinen Ironman gelevelt, hast neue Rüstung und so und dann ist der aber schon besetzt, dann musst du den gammeligen Hulk spielen.
Spielen, ja, es zwingt dich auch ein bisschen, ich finde es okay, so, wenn das spielt.
Ja, da bist jetzt natürlich du wieder. Nein, ich finde,
wir warten dann mal, dann wirst du zum Hulk. Aber ich will doch Captain America spielen.
Nein, ich weiss ja nicht, ich bin
ja... Ich bin bekannt
dafür, dass ich nicht mal weiss, das ganze Marvel-Zeug komme ich nicht raus. Das, darum ist mir ja gleich. Ich habe keine emotionale Verbindung zu Hulk oder so. Das ist
grundsätzlich nicht viel Emotionen.
Das an sich hat huere Spass gemacht. Ich sage mal, das Gameplay, die Idee, die hat huere Spass gemacht. Aber nachher, die Beta ist mehr oder weniger, oder hat daraus bestanden, du bist im Helicarrier, wählst auf dem Missionspult eine Mission aus. Die geht dann je nach Mission zwischen 5 Minuten und 20 Minuten, also total unterschiedlich. Missionen selber sind mega generisch, Gang von A nach B, zerstöre ein bisschen, dann nach C, zerstörst dort noch ein bisschen, sammelst am Schluss irgendeinen Endgegner, sammelst deine Belohnung ein, bist wieder im Helicarrier, wählst die nächste Mission. Und es ist wie keine Story wirklich zu erkennen dort. Und es ist extrem schnell auch ein bisschen repetitiv. Es fühlt sich an wie wenn du in einem extrem gut animierten Hauptmenü bist und einfach immer ein bisschen etwas aus da eine Mission auswählst und da weiss ich jetzt einfach nicht, ist das nachher ein Game, wie es am Schluss auch wird sein, mehr oder weniger, oder ist das jetzt halt einfach Beta, wo sagt, die Leute sollen die Missionen durchspielen, zum Fehler suchen, zum schauen, was nicht funktioniert und die Story, wo das dann irgendwie verbindet miteinander, wo da auch ein roter Faden reinbringt, die kommt dann schon noch. Der
Punkt ist ja natürlich, wo ein bisschen dagegen spricht, dass das gross wird kommen, das ist ein Live-Service-Game, wo ewig soll weiterlaufen, so à la Destiny, Multiplayer. Das zielt genau auf das ab. Und da ist immer sich die Frage, wie gut funktioniert. Es ist nicht ein Einzelspieler, es ist nicht ein Koop-Kampagnen-Game, wo du dann möglicherweise eine epische Story erlebst. Das ist die Frage, oder? Sie positioniert es recht klar. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe nur, was ich gelesen habe. Tönt sehr nach dem immer neue Inhalt, Missionen, repetitiv, also Missionen immer wieder machen und so.
Aber wenn eben dann die Missionen, die du immer wieder machst, nicht gut sind, und das ist im Moment der Fall, habe ich gelesen, weil ich habe nur ein, zwei Videos geschaut und das ist recht ein grosser Verriss gewesen, das, was du genau sagst, nämlich ist das Problem, dass es sehr generisch ist und einfach immer die gleichen Assets auch, dann hast du halt eine neue Mission, aber das ist genau im gleichen Gang innen und so. Und das Kampfsystem sagt, easy.
Ja.
Und es macht Spass, aber das ist dann auch alles und das langt dann wie nicht, oder?
Vor allem im September kommt es schon.
Und im September dann hast du wahrscheinlich eben das Mutmassen, wo du machst, wo du findest, vielleicht tun sie jetzt alles über den Haufen rühren oder vielleicht ist es so,
das ist es nicht.
Der ganze Shitshow wie bei Anthem. Zum Beispiel.
Anthem ist auch so. Anthem, aber auch Destiny selber sind doch auch beide.
Destiny war auch ein Shitshow zum
am Anfang.
Destiny 2.
Jetzt ist es, glaube ich, recht gefeiert und beliebt, aber am Anfang war es auch ein riesen Shitshow. Und ich befürchte bei Avengers ein bisschen das Gleiche, weil es eben, wie du sagst, es längt nicht, dass das Kampfsystem an sich super ist und Spass macht. Also, die Mission muss auch Spass machen. Also, genau. Irgendwann einmal hast
du das... Du irgendetwas haben, genau. Zum ja. Entdecken in dieser Welt oder irgendwie damit er etwas Neues liefert oder so. Weißt du, wenn irgendwie Diablo macht das halt mit der Random Generation und so, ist halt auch immer das Gleiche, aber es ist trotzdem irgendwie...
Voll. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe die 5-6 Stunden, habe ich nicht bereut, ich habe sie mega geil gefunden, aber ich habe im Moment gerade null das Bedürfnis mit zu sagen, das Game kaufe ich mir und suche das nachher durch. Das ist überhaupt nicht weiter weg von dem, was ich bei Ghost of Tsushima habe, zum Beispiel, wo ich einfach irgendwie die ganze Zeit wieder weitergehen und dann habe ich
das ist... Anders, als wenn ich Anthem Beta gespielt habe, habe ich sehr Lust gehabt, auf weiterzuspielen.
Was? Was Anthem? Nein, das ist jetzt so ein Grund. Der Phil ist der einzige Mensch, einer von 0,01% der Leute auf der Erde, wo das Anthem gut findet. Und auch wenn er nicht Games sind, zieh noch mal rein, was das für ein Scheissdreck ist. Nein!
Könnt ihr uns eine gute Livestream schauen? Apropos Livestream! Ich habe es nur gemacht für die Überleitung. Der Microsoft Flight Simulator. Genau, wir können unsere 3 Stunden Livestream schauen. Minus 4 Stunden, wo wir technische Probleme gehabt haben. Wir haben ja dort eigentlich schon vieles gesagt. Aber ich habe es gestern Abend auch noch mal gezockt und ja, ich finde weiterhin, es ist einfach, und ich spiele es trotzdem immer noch gleich, eben, ich finde das auch geil, man kann das wirklich spielen, so wie ich, so, und meine Kollegen, wir spielen jetzt alle völlig casual, Controller, fliegen einfach um, jeder schickt die ganze Fotos, was er gerade erkunden, was scheiße aussieht, und ist einfach, das muss ich sagen, das ist faszinierend, weißt, du kannst das Wetter umstellen, und irgendwie, dann bin ich gestern das Matterhorn anschauen, hat dann noch so mittelgut ausgesehen.
Ist dann das kannst du nicht schaffen.
Aber es ist einfach irgendwie witzig und du musst wirklich dann mit, weil eben kannst du ja keine GPS-Daten eingeben, das heisst irgendwie Google Maps nebenan vergleichst und gehört, da ist eine Seele, dann musst du dort auf der Karte, dann ist es mutig der Berg dort vorne, oder? Aber es ist irgendwie, ich finde wirklich, das ist einfach wie Google Earth auf Steroiden. Einfach. Nein, ist wirklich so. Weißt du, das heißt schon mit VR ist das so geil gewesen, Google Earth. Und vermutlich hätten Google noch die besseren, Daten.
Bessere Daten. Microsoft kauft aber Google den Teil von der
Akademie
und so.
Ja. Aber gleich, das ist es ist so beeindruckend, einfach auf dieser Welt rumreisen und ich bin überzeugt, ich werde nicht gleich lang motiviert sein wie du vielleicht oder einfach ein Sim-Fan, weil irgendwann ist es dann ein bisschen repetitiv, aber ein bisschen Podcast hören und rumfliegen und einfach so die Welt reinsaugen.
Ja, weißt du, aber das ist das Ding, also, aber so wie du spielst, ist natürlich logisch. Dann hast du irgendwann das Zeug gesehen und dann gehst du, wenn du das dritte Mal um den Eiffelturm rumgeflogen bist, dann ist das dann auch mal gut gewesen und so. Während ich, für die den Stream nicht geschaut haben, ich fühle nichts mehr als wirklich zu fliegen dort rein und das ermöglicht dir das, oder? Du kannst dann, also ich drücke mir dann irgendeine Karte aus und schaue irgendwie, okay, und so hoch dürfen wir, da darfst du ja nicht über 3000 Fuß dort und so und probiere das so echt wie möglich nachzustellen und das bedeutet dann auch, das, was dich anschießt, eine Stunde lang oder von Zürich auf Sion fliegen mit irgendeinem Propeller-Ding und das heisst dann musst du wirklich, und du musst aber die Höhe heben und immer das Heading und so und jetzt gestern hat ich habe einen Kollegen eingeladen gestern, der Pilot ist im Stream und hat mir noch so 2-3 Autopiloten-Tricks und so gezeigt und jetzt geht mir wirklich die Knöpfe auf. Jetzt kann ich da, ja, weißt du, und dann muss ich mich nur noch um das kümmern. Und, so. Und das ist natürlich unglaublich boring, eigentlich.
Ich gehe damit zu Cessna, komm ich und mache Loopings um sein Flugzeug.
Du machst irgendwelche Loopings mit irgendwie 300 Knoten und ich fliege mit 100 Knoten so langsam dort rein. Aber das ist
nicht
um das Seine. Ja. Whatever.
Also im Stream wirklich
whatever
Stream.
Floats your boat.
Es ist einfach auch geil, es ist auch interessant zu schauen, du kannst dann wirklich verdammt den Cockpit runter und dann dort in der Anzeige döckelst du das ein. Und das ist cool, das kannst du so spielen. Und, aber jetzt eben, und wem das nicht gefällt, haben ja auch ein paar haben ja gefragt, kann man es einfach so spielen, zum das Zeug anschauen. Eben, es funktioniert wirklich beides. Du kannst einfach die Regler kannst einfach verstellen und du spielst halt auf einfach.
Und dann kannst du auf einfach, tust du dir einfach die Regler selber quasi das wichtige Zeug einstellen. Weißt, ich tue auch nicht alles, ich kann auch nicht alles auf Simulation. Dann irgendwie dann noch irgendwelches Benzin gemischt, wo einstellen und so, ist mir dann nicht zu viel.
Aber es ist wirklich, wir haben es ja auch schon gesagt, optisch ist wirklich krass, da kannst du jetzt wirklich so PS5 und die neue Xbox, kannst du eigentlich vergessen. Also wirklich, Next-Gen ist einfach das. Ja. Das ist, wenn das nicht schon lange bekannt gewesen wäre, einer von beiden hätte das Game, gut, ich könnte es nur einer zeigen, weil es ist Microsoft. Ja. Aber wenn die das gezeigt hätten, dann hätte er gesagt, der Flugsimulator kommt, ist das neue Xbox-Launch-Game und du hättest die Bilder gesehen, dann hättest du gefunden, so, shit, ja, Mann. Und ja, jetzt kannst du es spielen und es ist so krass.
Also, ja. Ist das eben ein Launch-Game?
Nein, oh ja. Eben, also, aber jetzt ist es noch nicht auf der Xbox, läuft es jetzt zum Beispiel nicht.
Läuft es auch nicht, ja, nein.
Aber vielleicht aber die neue. Dann hätte es wenigstens eins.
Ja,
das meine ich
ja. Das wäre es. Vielleicht können sie es mit dem jetzt noch retten.
Ja. Weil
der ist krass.
Das ist wirklich, hey, und es ist aber auch derbe, wie viele Leute es zugeschaut haben, ja, und wie gut das Zeug läuft und was für einen riesen Bass der Huren Flugsimulator gemacht hat. Und das hat auch den Grund, das sind natürlich jetzt alles, das ist nicht für Kids. Das war mein erstes Game gewesen, oder?
Ja,
auf dem PC, auf dem 486, 286 von meiner Mutter ist der erste und dann auf dem 486, auf dem ersten Pentium, der erste, der so ein bisschen halb so ein Satellitenbilder gebraucht hat, wo du immer in Chicago bist, gestartet und dann im Stadion rumgeflogen und so.
Ja, ja.
Sears Tower. Und das ist meine Jugend. Mir hat ein Kollege geschrieben, der gleich alt ist wie ich, der gesagt, du, ich game seit Jahren nicht mehr, aber der Flugsimulator, was brauche ich für den? Ich habe Bock, den zu spielen. Weißt, also,
das ist schon geil, oder? Ah, ich kann gerade sagen, Cloud, aber dort ist es nicht drin. In der X-Cloud ist es nicht drin.
Dann würde ich es gehen. Ich kann ihm natürlich jetzt, weil du brauchst, und das haben wir noch nicht gewählt, schon eine riesen Kiste. Oder?
Also, ich weiß es aber nicht, wie es, weißt du, kannst so gut umstellen. Ich weiß nicht, wie so Full HD mit irgendwie tiefen Details läuft.
Ja,
geht schon ein bisschen der Witz verloren. Laptop, die einen haben im Chat geschrieben, Surface Pro. Gechs. Hat einen im Chat geschrieben.
Ja, Surface Pro.
Im Chat hat es einfach einer behauptet.
Ja, gut, dann sage ich
keine Ahnung. Aber nein, ich finde auch. Aber wie gesagt, das ist halt wieder eins, wo der Hure Game Pass ist. Und weil eben die anderen Kollegen haben es auch. Ja, nein, 60 Stutz nicht kaufen. Ah, ist im Game Pass. Gut, logisch. Dann spiele ich es auch noch kurz an.
Logisch, ja.
Gut, zum Ausprobieren.
Auch nochmal den Game Pass, damit wir auch in dieser Folge
Game Pass
gelobt
haben. Sonst geben sie uns Geld nicht in Microsoft.
Alles nicht mehr zum Ausschneiden.
Ich finde jetzt, als
wäre es genug verlangt. Langsam.
Geben sie uns, schenken uns einen Gratis-Monitor oder so.
Ja, genau.
Also komm, ich würde sagen, dann machen wir doch hier Schluss, bevor wir, schau, jetzt müssen wir unter eineinhalb Stunden bleiben.
Hey, ja, haben wir gut gemacht.
Dafür hat jedes Gefühl, was lässt, du habe ich da eineinhalbfache Geschwindigkeit eingestellt. Nein, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche und euch danke fürs Mitmachen.
Ja, tschüss. Genau. Tschüss
zusammen. Ciao, ciao.